Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Henning Hubert. Willkommen zu einer Sendung, die nach einer Bildungsgrenze fragt. Warum entscheiden sich viele junge Menschen in diesen Zeiten gegen einen Auslandsaufenthalt während der Ausbildungszeit mit Fokus auf die Hochschulen? Obwohl vieles für ihn spricht, eine neue Kultur kennenlernen, eine Sprache, er ist ein Pluspunkt im Lebenslauf. Woran liegt es? Sind Auslandssemester kaum noch finanzierbar? Passt in Zeiten der Inflation noch das Stipendien- und Finanzierungssystem? Antworten auch auf Ihre Fragen in Campus und Karriere. Ist er noch gefragt, der universitäre Auslandsaufenthalt? Man weiß ja, internationale Erfahrung wird gern gesehen, den Horizont erweitern, sich Neuem öffnen, gerade während der Studienzeit. Das gehört zur Persönlichkeitsbildung, gilt als Baustein für die Karriere. Doch angesichts gestiegener Preise und teurer Mieten können sich viele junge Menschen in der Phase der Ausbildung selber kaum noch über Wasser halten. Da an einen Auslandsaufenthalt denken? Zumal auch in europäischen Metropolen der Alltag deutlich teurer geworden ist. BAföG und damit Auslands-BAföG weit unter Bürgergeldniveau liegt derzeit. Wir fragen hier aber auch nach weiteren Gründen, denn generell betrachtet, in der Einrichtung funktioniert der Auslandsaufenthalt sehr gut. Die Bundesrepublik mit ihren Hochschulen ist als Gastland für ausländische Studierende begehrt. Im weltweiten Ranking liegen wir auf Platz 3. Hinter den USA und Großbritannien und neuerdings vor Australien. Umgekehrt ist der Auslandsaufenthalt für deutsche Studierende deutlich unattraktiver geworden. Zeitweise im Ausland, speziell in höheren Semestern, etwa nach dem Bachelor, studieren nur noch 19% statt einst 32%. Das gibt der Vergleich her zwischen den Jahren 2003 und 2019. Woran liegt das? Wir werden blicken aufs größte Teilstipendienprogramm, auf Erasmus Plus. Das zeigt immerhin im europäischen Vergleich mit anderen Staaten, sind die Studierenden bei uns noch viel mobiler. Wir schauen also auf den Auslandsaufenthalt im Studium bei uns, Europa und weltweit. Wer kann sich trotz Teilstipendium überhaupt noch das Auslandssemester oder das komplette Studium in einer Metropole leisten? Welche Rahmenbedingungen durch die Politik braucht es für diesen eigentlich sehr gewünschten Karrierebaustein? Unsere Gäste hier in Köln begrüße ich Dr. Katharina Fuchs-Bodde, Dezernentin Internationales der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Willkommen hier in Köln.
Hallo.
Dr. Stefan Geifes, Direktor der Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD. Willkommen, Herr Geifes.
Schönen guten Nachmittag, Herr Hubert.
Und zugeschaltet telefonisch aus Heidelberg ist der Politiker Alexander Föhr, Bundestagsabgeordneter der CDU und Mitglied im Bildungsausschuss für die Unionsfraktion und dort Berichterstatter für internationale Bildungs- und Forschungsarbeit. Willkommen, Herr Föhr.
Schönen guten Tag und herzliche Grüße aus Heidelberg.
Sie können sich gerne beteiligen mit Ihren Fragen und Erfahrungen. Wir sind gespannt. Wählen Sie dafür die Hörertelefonnummer 00800-4464-4464 oder per Mail geht's auch an campus@deutschlandfunk.de. Dann gerne mit Ihrer Rückrufnummer europaweit und kostenfrei. Ich sage die Hörertelefonnummer nochmal 00800-4464-4464 und die E-Mail campus@deutschlandfunk.de. Wie es um den universitären Auslandsaufenthalt steht. Mal medias res, Frau Fuchs-Bodde, als Dezernentin Internationales in Bonn. Wenn Sie das International Office leiten, denken Sie da ständig in beiden Richtungen, also die Studierenden, die kommen und die, die ins Ausland wollen?
Ja, das tun wir unbedingt. Wir haben eine Abteilung bei uns im International Office, die sich fokussiert auf die Studierenden, die ins Ausland gehen möchten, die informiert über Möglichkeiten, hilft bei der Auswahl, bei der Vorbereitung, dann auch natürlich während des Auslandsaufenthalts betreut und dann auch die Nachbereitung mit begleitet. Und wir haben eine Abteilung, die sich mit den die internationalen Studierenden, die zu uns kommen, unterstützt. Schon vor deren Ankunft ist sie mit ihnen in Kontakt. Sie kriegen dann ein ganz ausführliches Vorbereitungs- oder Einführungsprogramm am Anfang ihrer Studienzeit, während des Studiums begleitet. Und in letzter Zeit, seit ein paar Jahren, haben wir auch ein ganz, ganz hervorragendes Angebot dann für den Übergang in den Arbeitsmarkt. Und diese beiden Abteilungen arbeiten natürlich sehr eng zusammen. Es geht ja auch darum, die Studierenden, die ins Ausland gehen wollen und die aus dem Ausland kommen, zusammenzubringen. Denn die können sich natürlich fantastische Tipps gegenseitig geben.
Stichwort Begegnungen. Wenn wir jetzt schon mal Argumente sammeln. Sie vermitteln an einer mit 36.000 Studierenden recht großen und zusätzlich auch einer Exzellenzuniversität. Wer denn schon mal da ist in Bonn, warum sollte der weg?
Das kann unterschiedliche Gründe haben. Also wir sehen, dass die internationalen Studierenden, die einen Abschluss machen bei uns in Bonn, auch tatsächlich ein großes Interesse daran haben zu bleiben. Deutschland ist ein attraktives Land auch für die Berufstätigkeit. Aber natürlich gibt es auch die Bindung an das Heimatland, die Familie, die Kultur, die einen zurückzieht. Also das ist natürlich dann beim Individuum, das für sich auch zu entscheiden.
Stefan Geifes als Direktor der Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im DAAD. Da sind Sie zuständig für rund, Pi mal Daumen, 50.000 Erasmus-Plus-Stipendien pro Jahr?
50.000 Erasmus-Stipendien bewilligen wir den deutschen Hochschulen im Jahr, das stimmt.
Wer ins Ausland geht, der geht im Normalfall wie lange weg und wohin?
Die durchschnittliche Zahl der Erasmus-Studierenden für die Dauer, das beträgt zwischen ein Semester, 4 bis 6 Monate. Die meisten Studierenden gehen ins westeuropäische Ausland, an erster Stelle Spanien.
Mehr als die Hälfte? Westeuropa?
Westeuropa ist mehr als die Hälfte. Wenn Sie alle Studierenden aus Deutschland sehen, die ins Ausland gehen, einschließlich derer, die einen Abschluss machen wollen, gehen sogar 77% ins westeuropäische Ausland. Im Erasmus-Programm ist Spanien die erste Adresse. Die zweite Adresse war das Vereinigte Königreich. Das ist jetzt zurückgegangen. Frankreich, Italien und Schweden sind dann die nächsten Hauptdestinationen.
Warum der relative Rückgang, von dem ich eingangs gesprochen habe, von einem knappen Drittel auf ein knappes Fünftel innerhalb von 20 Jahren? Haben Sie da Fakten oder eine Idee?
Also zuerst wollte ich mal sagen, dass in den letzten 30 Jahren, seit 1990, die Zahl der deutschen Studierenden, die ins Ausland gegangen sind, sich vervierfacht hat. Das ist ein Befund und es gehen im Vergleich zu anderen Ländern immer noch mehr deutsche Studierende ins Ausland als bei uns. Die Zahlen sind etwas rückläufig, das stimmt. Wir führen das zum einen darauf zurück, dass das Studium teurer geworden ist, dass sich die Studierendenpopulation diversifiziert hat. Wir haben mehr Erstakademiker, für die es vielleicht nicht so selbstverständlich ist, ins Ausland zu gehen.
Was ist für Sie ein Erstakademiker?
Ein Erstakademiker, eine Erstakademikerin sind Studierende, deren Eltern nicht selber studiert haben. Die kommen an die Hochschulen. Die Studierendenzahl hat sich in Deutschland deutlich erhöht in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und für die ist es nicht so selbstverständlich, in dieser akademischen Kultur sich zurechtzufinden und den für die Kinder aus akademischem Elternhaus noch selbstverständlicheren Auslandsaufenthalt auch selbst zu machen. Und da versuchen wir gegenzusteuern, uns speziell anzusprechen und zu sagen, dass der Auslandsaufenthalt für alle möglich sein soll.
Ich habe danach gefragt, weil es für die Erstakademiker mehr Geld gibt.
Einer der Gründe, warum weniger Studierende ins Ausland gehen, sind sicherlich die Lebenshaltungskosten. Und dem haben wir im Erasmus-Plus-Programm seit 2 Jahren ein millionenschweres Gegenprogramm gegengestellt sozusagen. Wir haben die Stipendium um 1/3 für alle Studierenden erhöht. Und dank einer Zusammenarbeit mit dem BMBF konnten wir 60 Millionen zusätzlich beim Europäischen Sozialfonds einwerben.
Also übers Bundesbildungs- und Forschungsministerium?
Genau, haben wir zusammen dieses Geld bei der Europäischen Union zusätzlich eingeworben für Erasmus in Deutschland. Das gibt es in keinem anderen Land bisher. Und dieses zusätzliche Geld nutzen wir dafür, Studierenden, die aus nicht akademischen Elternhäusern kommen und Studierenden, die ihr Studium selbst finanzieren, mit zusätzlichen 250 Euro im Monat zu unterstützen.
Zu welcher Basissumme, dass wir mal eine Zahl genannt haben, ich zum Herrn Föhr komme?
Je nachdem, in welches Land Sie gehen, wie teuer die Lebenshaltungskosten dort sind, schwankt das Erasmus-Stipendium zwischen 490 und 600 Euro. Wenn Sie die 250 Euro dazu rechnen, für skandinavische Destinationen liegen wir dann bei 850 Euro im Monat.
Dennoch, das ist viel, aber ein Teilstipendium. Wir haben gestern in unserer Sendung Campus und Karriere darauf hingewiesen, dass nächste Woche Bereinigungssitzung Haushalt ist in Berlin im Bundestag. Ja, es gibt eine konzertierte Aktion, BAföG-Sätze, Raufforderungen, nenne ich das mal, vom Deutschen Bund der Studierendenwerke bis hin zur Hochschulrektorenkonferenz. Da möchte ich den Politiker fragen, in Berlin, da sind Sie ja tätig, gerade in Heidelberg. Alexander, für in Sachen Förderung, also CDU-Abgeordneter und im Bundestagsausschuss für Bildung, schauen Sie ja immer wieder auch auf die Austauschprogramme wie beim DAAD. Was ist denn da Ihr Bild im Augenblick? Reicht die Förderung oder reicht es hinten und vorne nicht mehr?
Ja, was vor allem das Bild ist, ist, dass wir sehen, dass das Versprechen des Koalitionsvertrags nicht eingehalten wird. Hier ist ja ganz klar niedergeschrieben, dass es so eine jährliche Erhöhung um 3% kommen soll, eben weil wir sehen, dass wir jetzt gerade auch in den letzten beiden Jahren natürlich in einem ganz besonderen Umfeld unterwegs sind. Das heißt, die Inflation steigt. Wir erleben, dass auch bei den Studienkrediten mittlerweile ein Zinssatz von über 9% aufgerufen wird. Das heißt, es ist, und Sie haben das ja schön geschildert, das Bild, es ist immer schwieriger, sich ein Studium zu finanzieren, gerade wenn eben nicht das Elternhaus sozusagen als alleinige Stütze im Hintergrund steht. Und deshalb ist unsere Forderung ganz klar, wir erwarten, dass die Bundesregierung ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, ihre Zusage einhält und hier entsprechend die Erhöhung vornimmt. Und momentan ringen wir eigentlich um jeden Euro. Wir haben jetzt noch die Bereinigungssitzung, haben Sie richtig angesprochen, dann eben die zweite und dritte Lesung des Bundeshaushalts Ende November, Anfang Dezember. Und ich glaube, Sie haben in Ihrer Einleitung wirklich wunderbar zusammengefasst, um was es hier eigentlich geht. Es geht wirklich darum, dass es nachgewiesen ist, dass es bessere Berufsaussichten bringt, wenn man im Ausland war, auch in der Regel besseren Verdienst, dass es natürlich Netzwerke auch zustande kommen, die uns ja auch unheimlich wichtig sind. Darüber hinaus natürlich auch Freundschaften, dass die Lebenserfahrung eine ganz andere ist. Und von daher ist es, glaube ich, einfach falsch, an dieser Stelle zu sparen, auch in Zeiten, in denen, und das will ich der Ampelregierung absolut zugute halten, natürlich aufs Geld geschaut werden muss. Aber da ist natürlich schon die Frage, wo setzt man Schwerpunkte?
Jetzt haben wir über die Bezuschussung, die Förderung von Auslandserfahrung, glaube ich, geredet im Speziellen. Wäre das der Königsweg, dass Auslands-BAföG steigt parallel zum Inlands-BAföG?
Das wäre sicherlich eine wichtige Entlastung für viele Betroffene. Dass die BAföG-Sätze insgesamt, ich meine, Sie müssen ja mal schauen, die letzten zwei Jahre, ich meine, das ist jetzt nichts, was natürlich nur Studierende betrifft, sondern das ist natürlich ein Thema für die gesamte Gesellschaft, dass einerseits die Ausgaben stark steigen durch die hohe Inflation, durch hohe Zinsen und auf der anderen Seite eben die Einnahmen nicht parallel mitwachsen. Und es ist einfach, ich glaube, das teilen wir auch alle, diesen Eindruck und dieses Gefühl. Es ist einfach ein wirklich sehr, sehr ungutes Gefühl, wenn sozusagen den Studien beginnen und das Thema Bildung so massiv davon abhängt, ob das Elternhaus hier stark einspringen kann an dieser Stelle. Und gerade auch eben, ich habe ja schon so ein bisschen auch einfach die Bedeutung dieses Auslandsaufenthalts versucht aufzuzeigen, auch gerade da dann nochmal diese große Hürde. Wer jetzt schon in Deutschland allein, ich sag mal, ein auf Kante genähtes Budget für sich hat, ich glaube, der überlegt sich natürlich dreimal, ob er dann den Schritt ins Ausland macht. Und da rede ich jetzt gar nicht von den europäischen Hauptstädten wie Paris oder London, wo es natürlich dann nochmal teurer ist, logischerweise unterzukommen. Aber selbst überhaupt diesen Schritt dann zu machen ins Ausland, wenn man quasi sozusagen jetzt schon allein hier in Deutschland vielleicht gerade so zurechtkommt mit einem Nebenjob, dann ist es natürlich ja wahrscheinlich auch sehr, 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 sehr schwierig, diesen Schritt zu machen.
Wie es um den universitären Auslandsaufenthalt steht, unser Thema heute in Campus und Karriere. Gerne auch mit Ihren Fragen, mit Ihren Erfahrungen unter der Nummer 008 00 4464 4464. Wir sind gespannt. Per E-Mail geht's auch an campus@deutschlandfunk.de. Herr Geifes vom DAAD, aber Erasmus wächst und wächst. Wir haben gehört, in Berlin -3% statt +3%, aber Erasmus Plus ist gut finanziert aus Brüssel.
Es ist gut finanziert. Die Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, das Erasmus-Budget, das ist immer in 7 Jahren, wird es festgelegt, von 2021 bis 2027 zu verdoppeln, von 14 auf 28 Milliarden Euro, um eben mehr Studierenden, mehr Auszubildenden, mehr Schülern, weil das Erasmus-Programm adressiert ja alle Bildungsbereiche, die europäische Erfahrung zu ermöglichen.
Von der Gewichtung her nehmen wir haben jetzt gesprochen von ungefähr 50.000 pro Jahr aus dem Hochschulbereich in Deutschland. Wie viel sind es im Ausbildungsbereich, Azubis und Co.?
Dort liegt die Zahl deutlich niedriger.
Die Hälfte, 25.000.
25.000, das ist ein guter Richtwert für Deutschland, die dann auch häufig in Gruppenprogrammen teilnehmen.
Und an der Universität Bonn, Frau Fuchsbodde, bemerken Sie da auch eine Nervosität, dass die Gelder nicht mehr reichen, die Attraktivität, oder ist das alles ungebrochen, weil Sie da vielleicht auch ein großes International Office haben und der Laden einfach läuft und rotiert?
Also was wir aus der Uni Bonn berichten können, ist, dass natürlich die Studierenden, es ist für die Studierenden eine große Entscheidung, immer so einen Auslandsaufenthalt anzugehen. Und also nach unserer Analyse liegt das Problem auch in der Bologna-Reform. Und das würde ja passen. Wir, also die Zahlen, die Sie zitiert haben, vergleichen ja den 2003 bis 2021, den Zeitraum in den Mitte der 2000er, wurden ja peu à peu in den ganzen deutschen Universitäten die Bachelor- und Masterstudiengänge eingeführt. Und hier ist es so, dass eben anders als zuvor, da hat man ein Diplom gemacht oder einen Magisterstudiengang und hatte 5 Jahre Zeit, auch einen Auslandsaufenthalt zu platzieren. Jetzt haben wir zwei eigentlich auch ja voneinander unabhängige Studiengänge, also den Bachelor- und den Masterstudiengang. Der Bachelorstudiengang ist 3 Jahre lang, der Masterstudiengang in der Regel 2. Das heißt, die Studierenden müssen hier schon sehr schnell, wenn sie ein Studium aufnehmen, sich entscheiden dafür, einen Auslandaufenthalt auch einzuplanen. Und das ist etwas, was die Studierenden wirklich unter Druck setzt. Und auch diese Reform, diese Bachelor-Master-Reform hat ja insgesamt auch dazu geführt, dass also die Studiengänge sind vergleichbarer geworden. Das ist toll, weil auch dadurch erhöht sich die Mobilität. Aber die Vergleichbarkeit und die höhere Standardisierung führt auch zu einem höheren Leistungsdruck. Das heißt, das ist ein weiterer Faktor, den wir beobachten, dass einfach die Sorge da ist, wenn ich jetzt ein ganzes Semester ins Ausland gehe, dann verliere ich Zeit und dann sind meine Kommilitoninnen und Kommilitonen möglicherweise schneller mit dem Studium fertig als ich. Das sind tatsächlich die Fragen, die wir in der Beratungspraxis sehen. Letzten Endes aber können wir an der Universität sehen, dass das Interesse an einem Auslandsaufenthalt und auch die durchgeführten Auslandsaufenthalten gleichbleibend hoch sind. Also wenn wir jetzt beispielsweise mit dem Jahr 2016-17 vergleichen, da hatten wir die höchste Anzahl bisher der der Studierenden, die ins Ausland gegangen sind, mit 740 pro Jahr. Das hatten wir in diesem letzten akademischen Jahr wieder. Hier sehen wir also keine Abnahme.
Herr Geifes, global oder naja, nicht global, aufs ganze Land geschaut, ist ja auch schon mal groß. Corona, spielte das jetzt noch eine Rolle? Gab es da jetzt einen Aufholeffekt?
Also es gab während Corona sicherlich Einbrüche, es gibt einen Corona-Nachholeffekt und die Nachfrage ist ungebrochen, das kann ich bestätigen. Bei uns sind die Zahlen nicht die realisiert werden, sondern zunächst die beantragt werden. Die deutschen Hochschulen haben bei uns in diesem Jahr 120% dessen beantragt, was sie 2019 beantragt haben. Und das geht darauf zurück, wie viele Studierende sich bei ihnen gemeldet haben, um ins Ausland zu gehen.
Jetzt haben wir schon gesprochen, das Leben ist in anderen Metropolen ja auch teurer geworden. Was sagen Sie denn zu dem Punkt No-Show, also bewilligtes Erasmus-Stipendium und man reist nicht weg?
Also bewilligtes Erasmus-Stipendium, das man nicht annimmt, das ist hoffentlich die Ausnahme. Die Nachfrage bei der ersten Präsentation, die ist sehr hoch und im Laufe des Prozesses kriegt der eine oder die andere dann vielleicht doch kalte Füße und geht nicht raus. Dass Stipendien wirklich zurückgegeben werden, das ist Gott sei Dank die Ausnahme.
Was empfehlen Sie denn, um mal ein bisschen Service zu liefern, dass es funktioniert? Also ich kann mir gut vorstellen, dass auch eine südeuropäische Hauptstadt kaum mehr zu finanzieren ist, gerade das studentische Wohnen dann. Aber nun gut, es gibt natürlich wahnsinnig viele Hochschulen auch im Süden Europas. Was ist da los bei Ihnen, Frau Fuchsbodde?
Also ein Tipp wäre auf jeden Fall, sich früh darum zu kümmern, am besten schon in den ersten zwei Studiensemestern, sich genau zu überlegen, was möchte man machen, zu gucken, was auch in dem Fach, was man studiert, was für Partneruniversitäten in welchen Ländern und in welchen Städten sind, um sich dann auch zu überlegen, wo man hin möchte. Auf jeden Fall auch an den jeweiligen International Offices, an allen Universitäten in Deutschland ist es so, dass man die Gelegenheit bekommt, sich mit entweder mit den Studierenden aus dem Land auszutauschen, aber auch mit den sogenannten Returnees, also diejenigen, die vor einem in genau diesem Land waren, vielleicht sogar an der gleichen Universität. Die haben ganz viele Tipps geben können, auch bezüglich zum Beispiel schöner Wohnorte oder günstiger.
Gibt es einen Geheimtipp? Also nicht mehr nur Rom oder Florenz? Fällt Ihnen was anderes ein in Italien zum Beispiel?
Ja, also Erasmus bezieht ja wirklich alle Universitäten in Europa ein und es gibt ja auch Universitäten in kleineren Städten, beispielsweise in Lecce, ganz im Süden von Italien oder aber auch in Leon, ganz im Norden von Spanien, dann an der Atlantikküste und das sind auch wunderschöne Zielorte.
Wir haben jetzt auch von Austausch immer geredet. Können wir das noch ein bisschen konkreter machen? Also wann ist es denn für Sie ein gelingender, ein echter Austausch, also auch mit Begegnung?
Wir haben, also die Kernidee dieser Austauschprogramme ist, dass ein bestimmtes Fach sich mit dem Partnerfach an der anderen Universität, an der ausländischen Universität zusammensitzt und sagt, wie viele Studierende wollen wir denn jeweils einander schicken pro akademischem Jahr? Und sagen wir mal, man einigt sich auf 5 Studierende, die jeweils in das andere Land kommen sollen. Das ist der Kern des Austausches. Und ob die Studierenden sich dann jetzt wirklich vor Ort treffen, hängt auch dann von den Semesterzeiten ab. Das kann gut sein, dass sie sich begegnen, aber auf jeden Fall begegnen sie Studierenden dann der Kohorte davor oder danach.
Herr Föhr, mir ist das aufgefallen bei der Benennung. Also es heißt oft nicht mehr akademisches Auslandsamt, auch nicht mehr immer International Office. An der TU München ist es zum Beispiel zurzeit das Global Office, was sich da kümmert um unser Thema. Das ist ja nun ein Dachbegriff, der da gefunden worden ist, der ja auch wie die Gestaltung dieser Sendung das Verbindende betont. Wie haben Sie als Politiker das denn im Blick, das Incoming and Outgoing im Fachbegriff?
Naja, für uns ist es natürlich, und jetzt haben wir auch schon betont, was für eine Berichterstattung ich habe, nämlich genau dieses Thema internationale Bildungs- und Forschungszusammenarbeit ist für uns natürlich ganz zentral. Ja. Wir leben davon, von dem Austausch, gerade im Bildungsbereich, und wir haben auch die Stellung Deutschlands betont, wir sind unheimlich attraktiv, weil es natürlich in Deutschland eine sehr, sehr gute Lehre gibt, zu einem, ich sag's mal, sehr günstigen Preis, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern.
Wobei Erasmus auch die Studiengebühren übernimmt, ne? Das ist ein zusätzlicher Baustein.
Nein, das ist noch besser. Die aufnehmende Hochschule muss die Studiengebühren erlassen.
Also entlastet unseren Bundeshaushalt, meinen Sie damit?
Oder fördert die Mobilität der Studierenden.
Okay, ja, Herr Föhr, ich habe Sie unterbrochen. Genau.
Also deshalb ist es für uns natürlich ganz wichtig zu schauen, sowohl diejenigen, die ins Ausland gehen, als auch diejenigen, die nach Deutschland kommen, sind für uns natürlich ein Riesennutzen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was Sie am Anfang betont haben, diese Bedeutung des Auslandsstudiums auch, da zumindest drängt sich mir da so ein bisschen der Eindruck auf, dass wir vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund, was genannt worden ist, der Bologna-Reform, aber natürlich auch einfach der gesamten Diskussion, dass wir vielleicht auch wirklich nochmal diese Bedeutung dieses Auslandsaufenthalts nochmal betonen sollten. Also was für ein Mehrwert es hat. Ich bin zum Beispiel, habe ich jetzt gerade eben gelernt in Ihrer Sendung am Anfang, ich bin so ein Erststudierender gewesen. Also tatsächlich komme ich aus einem Haushalt, wo niemand vor mir studiert hat. Und ich bin tatsächlich nicht im Ausland gewesen. Und das ist im Nachhinein eine ja, vielleicht einer der Elemente, das ich am meisten bereue, dass ich es während meines Studiums nicht gemacht habe an dieser Stelle. Und deshalb einfach auch nochmal darauf hinzuweisen, immer wieder auch in Fokus zu rücken. Und das fand ich sehr gut, dass es an der Universität Bonn in dieser Form gemacht wird, welche Bedeutung eben der Auslandsaufenthalt hat. Ich glaube, das ist einfach was ganz, ganz Wichtiges, was wir vielleicht einfach auch in der Vergangenheit nicht so sehr betont haben in den letzten Jahren. Natürlich Corona hat uns natürlich doch ganz besonders einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich glaube, wir haben da schon noch Luft nach oben. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut und die Erasmus-Plus-Zahlen, also die sind ungefähr stabil, sie stagnieren, aber wir haben natürlich auch mehr Studierende, auch gerade seit 2015. Das heißt, sozusagen von einer höheren Zahl weggehen, die gleiche Zahl geht ins Ausland. Also wir haben hier sicherlich noch Luft nach oben und da gibt es sicherlich viele Stellschrauben, an denen wir da noch drehen können.
Das habe ich auch da mit den, das waren relative Zahlen, die ich genommen habe, von einem knappen Drittel zu einem knappen Fünftel innerhalb von knapp 20 Jahren. Nehmen wir mal die Lupe und vielleicht Herr Geifes, können Sie die Frage, die uns per Mail erreicht hat, beantworten. Von Ralf Mollenhauer ist sie. Wird es von den Personalabteilungen der Unternehmen mehr geschätzt, wenn man zusätzlich einen ausländischen Abschluss vorweisen kann, oder ist ein Auslandssemester ausreichend?
Wir führen seit rund 20 Jahren Studien mit dem Institut der Wirtschaft durch, in dem wir genau diesen Fragen nachgehen. Und die Ergebnisse sind, dass die Unternehmen zunehmend auf die Kompetenzen schauen, die man in einem Auslandsaufenthalt erworben hat. Und wir haben genau diese Frage gestellt, ob der Abschluss oder der Austausch das Wichtigere ist. Die Ergebnisse, die wir bekommen haben, ist, dass es entscheidend ist, wie man im Vorstellungsgespräch oder in seiner Bewerbung darlegt, was der Mehrwert dieses Auslandsaufenthaltes war. Und wenn man einen Studienaufenthalt während des Studiums gemacht hat und dort sehr viele Erfahrungen gemacht hat und die reflektiert und gut darstellt, dann ist das nicht weniger wert als ein ausländischer Abschluss.
Wir fragen heute nach Bildungsgrenzen. Ist das Auslandssemester noch finanzierbar? Sie können sich gerne beteiligen mit Ihren Fragen und Erfahrungen. Wir sind gespannt. 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de uns schreiben. Wie steht's um den universitären Auslandsaufenthalt? Unser Thema in Campus und Karriere, gerne auch mit Ihrer Beteiligung. campus@deutschlandfunk.de ist die E-Mail-Adresse oder die Nummer 00800 4464 4464. Ich stelle nochmal die Gäste vor. Katharina Fuchs-Bodde, Dezernentin Internationales der Uni Bonn, den Politiker Alexander Föhr, MdB-CDU, Mitglied im Bildungsausschuss für die Unionsbundestagsfraktion, und Stefan Geifes, Direktor der Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im DAAD. Und ich begrüße unseren ersten Hörer, Herrn Detlef Berndt aus Bielefeld. Was können Sie gerne beitragen? Eine Geschichte von Ihnen oder aus der Verwandtschaft?
Meine Tochter hat vor ungefähr 10 Jahren Auslandsstudium gemacht in der wunderschönen Hauptstadt Lisboa, Porto. Und toll waren die internationalen Kontakte, nicht nur zu portugiesischen Menschen, sondern auch aus der ganzen Welt waren die da. Das Bologna-Projekt, das war damals noch ein bisschen am Anfang. Und es war schwierig, nachher die Anerkennung zu kriegen, weil die portugiesische und die deutsche Bürokratie sich gegeneinander lahmgelegt haben. Aber das haben wir alles hingekriegt. Und so rückblickend kann man nur sagen, dass es gibt nichts Tolleres, als so ein Auslandsstudium für junge Leute, Lebenserfahrung und so weiter und so weiter.
Das hat uns auch Inge Sauer, unsere Hörerin, gemeldet. Als Großmutter, die an einer internationalen Schule im Ausland gearbeitet hat, befürworte ich 1 bis 4 Auslandssemester. Am besten in einem demokratischen Land, in dem man eine neue Sprache lernt. Das sind Erfahrungen, die man nur in diesem jungen Alter machen kann und die oft das weitere Leben prägen. Wer da mitprägt, Herr Berndt, sind wahrscheinlich ganz entscheidend die Eltern. Ich habe mir für Herrn Geifes auch die Frage zurechtgelegt, ob die Eltern jetzt pushen oder verhindern eher. Wie war es denn bei Ihnen?
Wir haben nicht gepusht. Das fing schon an, nach dem Abitur ist unsere Tochter erstmal nach Costa Rica gegangen für Work und Travel. Hat dort Spanisch gelernt und auch das Gleiche. Aus der ganzen Welt waren junge Leute, alles wunderbar. Und dann hat die irgendwie was von Portugal gehört und Lissabon und so weiter. Und dann hat sie gesagt, da möchte sie gerne hin. Und dann haben wir das kostet ja, selbst wenn man irgendein Stipendium bekommt, kostet ja auch ein bisschen mehr. Da kommt ganz schön viel Geld zusammen. Dann hat die ganze Familie zusammengelegt und das hat allen viel Spaß gemacht, auch deshalb, weil die ganze Verwandtschaft dann auch mal dahin gefahren ist zu Besuch.
Herr Geifes, das ist jetzt also ein Pushen gewesen. Wann bremsen Eltern? Was wissen Sie da?
Also wir hören, dass insbesondere bei Studierenden, die aus nicht akademischen Familien kommen, wo der Schritt zum Studium schon ein großer Schritt ist, dass dann gesagt wird, ja, jetzt mach doch vielleicht erstmal das und auslands ist das notwendig. Willst du das wirklich machen? Es kostet ja auch mehr. Und mit diesen Top-Ups, die wir zahlen für Erstakademiker, wollen wir ein klares Zeichen setzen, dass alle angesprochen sind und damit auch finanzielle Hürden abbauen, aber auch ein Zeichen setzen. Hier gibt es ein spezielles Incentive für alle Studierenden, ins Ausland zu gehen. Und dann, wenn das so wie bei Ihnen ist, Herr Behrendt, dass die ganze Familie davon profitiert, ist das natürlich noch umso besser.
Frau Fuchsbodde, was wissen Sie denn da von der Attraktivität oder wie stark sind die Familienbande im Vergleich mit anderen Staaten, anderen Sprachräumen oder Herr Geifes? Spanisch, Spanien, also wenn diese Austauschprogramme laufen, dann müsste es ja eigentlich ungefähr aufgehen, aber Sie haben gesagt, die Deutschen sind mobiler.
Also es ist ja so, dass in Spanien oder in vielen südeuropäischen Ländern ist ja üblich, ist auch noch viel länger zu Hause zu wohnen als in Deutschland. In Deutschland ist es fast selbstverständlich, dass man dann zum Studium in eine andere Stadt zieht und sich schon so ein bisschen loslöst vom Elternhaus. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein Zusammenhang dann besteht, dass einfach diese Bindung an das Elternhaus auch noch intensiver gepflegt wird, auch dann während des Studiums in den jetzt beispielsweise südeuropäischen Ländern und dass einfach die Deutschen gewohnt sind, diesen Schritt hinaus aus dem Nest zu machen. Vielleicht unterstützt das auch den Auslandsaufenthalt.
Ich begrüße unsere Hörerin, ich leite von Herrn Bernd. Vielen Dank für Ihren Anruf aus Bielefeld. Weiter zu Frau Bocho aus Luckenwalde. Hallo Frau Bocho, willkommen in unserer Runde.
Hallo, guten Tag.
Was hat Sie ins Ausland geführt oder hält Sie davon ab?
Also ich möchte nicht ins Ausland, ich studiere in Deutschland. Meine Schwester studiert im Ausland in Bulgarien und Zahnmedizin. Das war ihr großer Traum und Wunsch und sie hat in Deutschland keinen Studienplatz bekommen. Wurde überall abgelehnt. Sie hat eine fertige Ausbildung als zahnmedizinische Fachangestellte und das war jetzt der einzige Weg, dass sie Zahnmedizin studieren kann, dass sie ins Ausland geht.
Und warum gehen Sie nicht? Haben Sie die ideale Ausbildungsstelle gefunden?
Ja, also ich bin zufrieden und ich bin nicht so sprachenaffin und ich bleibe lieber hier.
Was ist Ihre Frage in Bezug auf die Finanzierbarkeit?
Bei mir ist es so, beziehungsweise bei meiner Schwester ist es so, dass sie ihr Erststudium nach dem dritten Jahr abgebrochen hat. Und dadurch bekommt sie jetzt für dieses Studium in Bulgarien kein BAföG mehr. Wird auch abgelehnt und ja, jetzt ist meine Frage, wie wir sie finanzieren können, beziehungsweise wie meine Eltern sie finanzieren können, denn wir studieren halt beide und meine Eltern finanzieren uns beide und Studium in Sofia in Bulgarien ist auch nicht gerade günstig.
Und gab es schon mal eine Phase, wo BAföG geleistet wurde oder gar
nicht?
Für
meine Schwester nicht, nee, für mich ja, für meine Schwester nicht.
Ja, Herr Föhr, als Politiker, haben Sie da den Überblick, welche Chancen gibt es da? Und wie unverzeihlich soll denn so eine Umorientierung nach 3 Semestern sein?
Die sollte sehr verzeihlich sein. Also ich finde, dass es natürlich immer die Möglichkeit geben muss, egal ob das nach 3 Semestern ist oder nach 2 Semestern oder nach 4 Semestern oder wann auch immer, dass man seinen richtigen Weg findet. Also ich finde, es auch scheitern oder auch nochmal einen neuen Anlauf nehmen ist was zur Persönlichkeitsbildung beiträgt. Also von daher, glaube ich, sind wir da gut beraten eigentlich, so etwas auch zu ermöglichen und es nicht sozusagen als Malus dann für den Rest des Studiums werden zu lassen an dieser Stelle. Ja. Und von daher bin ich jetzt wir können vielleicht sozusagen zu der genauen Ausgestaltung, da es ja im europäischen Ausland ist, kann sicherlich die beiden Mitdiskutanten mehr sagen, was da genau für Möglichkeiten gibt hier.
Aber BAföG ist erstmal versperrt im Augenblick durch diese Umorientierung. Okay.
Ja,
na, dann gehen wir mal auf die Chancen und sprechen andere Programme an. Es ging sehr viel um Erasmus bis im Augenblick. Ja, Frau Bochus Schwester, Zahnmedizin in Bulgarien. Was fällt Ihnen da ein an anderen Programmen, wenn es jetzt nicht das BAföG ist, das Auslands-BAföG, was ja auch nur zur Hälfte oder immerhin zur Hälfte als einfach so als Stipendium gegeben wird und die andere Hälfte als zinsloses Darlehen zurückgezahlt werden muss an den Staat? Herr Gattes, was gibt's noch?
Es ist in der Tat so, dass das BAföG, das Auslands-BAföG, das Mittel der Wahl für ein Vollstudium im Ausland ist. Die Stipendienprogramme greifen für Vollstudien im Ausland in der Regel nicht, sodass ich hier eigentlich auch keine andere Möglichkeit als die private Finanzierung sehe.
Und über Erasmus wäre es ja nicht gegangen, weil nicht Frau Bocho, Ihre Schwester ja nicht eingeschrieben war mehr an der Uni in Deutschland?
Nee, genau. Ja, also es ist komplett Uni in Sofia in Bulgarien.
Das ist jetzt so ein sehr schönes Beispiel für das große Kapitel der Free Mover. Das gibt es einen richtigen Fachbegriff dafür, oder, Herr Geifes? Das sind die, die auf eigene Faust gucken und schauen und dann im Ausland. Jetzt haben wir dieses Beispiel jetzt mit Bulgarien mehrfach angesprochen, aber nehmen wir mal zum Beispiel auch Psychologie, gibt es einen totalen Run in Deutschland drauf. Man findet mit NC nicht wirklich verlässlichen Studienplatz. Gehen viele in die Niederlande?
In den Niederlanden studieren 20.000 deutsche Studierende.
Psychologie allein?
Nein, 20.000 insgesamt, aber sehr, sehr viele davon Psychologie. Wir kennen das in den zulassungsbeschränkten Fächern der Zahnmedizin, der Medizin, der Psychologie. Und da sind dann die Niederlande, Österreich sehr beliebt und darüber hinaus auch weitere Länder, die hier Angebote meist auch in englischer Sprache anbieten.
Dann gibt es das Stichwort Return on Investment. Es gibt die Erwartung, dass sich das ja auch lohnt für die gastgebenden Staaten. Wie gehen denn die Niederlande mit den vielen deutschen Studierenden um?
Also in den Niederlanden ist das ein großes Thema zurzeit, die Zahl der Studierenden, auch die beschränkten Wohnkapazitäten. Wir sind alle EU-Bürger. Die Niederländer können einen deutschen Studierenden nicht ausschließen. Sie diskutieren darüber, Studiengänge demnächst wieder mehr auf Niederländisch anzubieten, um die Integration der ausländischen Studierenden, also auch der deutschen Studierenden, in den Niederlanden zu fördern, auch in der Hoffnung, dass dann der eine oder die andere vielleicht hinterher in den Niederlanden bleibt und dort als Psychologe arbeitet. Genauso wie wir in Deutschland ja auch anstreben, dass viele der internationalen Studierenden, die zu uns kommen, bei uns bleiben. Dafür wollen wir eine Willkommenskultur schaffen und dadurch auch aus dem akademischen Bereich heraus einen Beitrag zur Fachkräftegewinnung leisten.
Gibt es da, ich gehe erstmal nochmal zu Ihnen nach Luckenwalde, Frau Bocho, mit der Sprache. Haben Sie jetzt gemerkt, welcher Stellenwert die hat? Wie ist das bei Ihrer Schwester? Lernt die Bulgarisch? Kann sie es schon?
Also sie haben als Fach Bulgarisch, müssen auch richtige Prüfungen ablegen, aber das ganze Studium findet auf Englisch statt und dadurch, dass sie die fertige Ausbildung als zahnmedizinische Fachangestellte hat, hat sie zum Glück schon das Vorwissen und muss das halt auf Englisch dann wiedergeben.
Wie schätzen Sie es ein? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Bulgarien bleiben wird nach Abschluss?
Schwierig. Also meine Schwester mag das Ausland, glaube ich. Die ist da offener als ich. Von daher, ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, so wie sich das alles entwickelt, auch politisch und so.
Danke für Ihren Input aus Luckenwalde. Frau Bocho, Herr Föhr, als Politiker, als Bildungspolitiker, wenn Sie das jetzt so hören, was geschieht da bei Ihnen? Stichpunkt Sprache zum Beispiel, wenn wir an dieses Investment, was sich ja auch lohnen soll, denken mal, was die deutsche Hochschullandschaft angeht.
Ja, ich sag mal, wir können hier auch noch besser werden. Also man muss fairerweise zugeben, die Zahl derer, die zum Beispiel mit dem DAAD-Stipendium nach Deutschland kommen und hier studieren und dann auch in Deutschland bleiben, sind im internationalen Vergleich ordentlich. Das ist, glaube ich, eine gute Botschaft. Botschaft.
Also das ist auch gewünscht, ja,
für Sie? Eben, natürlich. Mhm. Wir reden ja ganz viel über Fachkräftemangel in der Politik und ich muss sagen, ich gerade als jemand, der in dem Bereich unterwegs ist, ärgere ich mich dann immer wieder, in was für Ecken da das manchmal reingeleuchtet wird, wenn es über Fachkräfte gesprochen wird und auch über Arbeitskräfte. Und ich denke mir immer, Mensch, hier in dem Bereich, egal ob das jetzt eben bei den Studierenden ist, über zum Beispiel ein DAD-Stipendium oder auch schon bei den Wissenschaftlern durch ein Stipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung, das ist ja eigentlich ein Riesenpotenzial für unser Land. Ja? Und da wird viel zu wenig drüber gesprochen in der Öffentlichkeit. Und deshalb ärgert es mich natürlich zugegebenermaßen auch, dass die Zahl der Stipendien in diesem Bereich deutlich sinkt momentan, eben einfach weil die natürlich die Stipendienhöhen anpassen müssen nach oben. Ich habe ja schon vorhin über die Inflation gesprochen und darüber, dass wir eben hier höhere Stipendien brauchen, damit Menschen auch erfolgreich hier studieren können oder überhaupt auch als Wissenschaftler zu uns kommen. Und deshalb ärgert mich natürlich ehrlicherweise, dass wir jetzt bei einer Stagnation in dem Bereich sind, dieser Stipendien, beziehungsweise sogar weniger Stipendien in den nächsten Jahren haben werden, einfach weil sozusagen die Erhöhung der Stipendien bei gleichbleibendem Gesamtbudget natürlich zulasten der Zahl der Stipendien geht. Und von daher würde ich mir da schon einfach wünschen, dass wir nicht nur jetzt als Menschen, die im Wissenschafts- und im Bildungsbereich unterwegs sind, sondern einfach auch als gesamte Gesellschaft einfach diesen Bereich mehr in den Fokus nehmen, weil da einfach so unheimlich viel Potenzial für uns darin liegt.
An der Humboldt-Universität gab es mal bei den Philosophen ein Seminar oder eine Tagung zu Karl Marx auf Englisch. Was sagen Sie denn zum Wert der deutschen Sprache in dieser Szenerie,
Herr Föhr? Also ich glaube, wir brauchen uns, also der Wert der deutschen Sprache ist aus meiner Sicht extrem hoch, ja, und wir sollten den wirklich auch pflegen. Andererseits ist natürlich klar, dass im Sinne der Internationalisierung und auch bei der Frage, wie gewinnen wir Kräfte für uns, egal ob es jetzt Studenten sind oder ob es eben auch Wissenschaftler sind, natürlich auch die Möglichkeit, beispielsweise Studiengänge auf Englisch zu belegen, natürlich ein relevanter Faktor ist. Weil wir müssen eine Sache vor Augen führen: Wir stehen im Wettbewerb mit den USA, mit Großbritannien, mit Australien, mit Kanada, mit Ländern, in denen eben Englisch gesprochen wird. Und das ist natürlich manchmal vielleicht auch ein Faktor, warum sich jemand für das Land A oder B entscheidet, wenn er sagt, Mensch, in Deutschland, das ist eine sehr komplizierte Sprache, die ich jetzt vielleicht noch nicht, auch im Vorfeld, mit der ich noch nicht so viele Berührungspunkte hatte. Ich glaube, da müssen wir schon auch eine gewisse Flexibilität an den Tag legen. Aber klar ist natürlich, dass für uns schon die deutsche Sprache, gerade auch in unserem Wissenschaftsbetrieb, immer noch ein sehr prägender Faktor, ein sehr prägendes Element sein muss. Ja. Aber auch eine große Offenheit, natürlich auch für das Englische.
Ich kann Sie da nur unterstützen aus Sicht der Uni Bonn. Wir haben 25% englischsprachige Masterstudiengänge. Das ist eine überdurchschnittliche hohe Anzahl im Vergleich zu anderen deutschen Universitäten. Und wir sehen, dass da ein ganz großes Interesse dran ist, auch diese Masterstudiengänge, in diesen Masterstudiengängen zu studieren aus dem Ausland. Und beobachten dann aber tatsächlich, dass es schwierig ist für diese Absolventen, die also dann auf Englisch studiert haben, natürlich ein Alltagsdeutsch beherrschen, aber kein Deutsch, was jetzt direkt sie für den Arbeitsmarkt auch qualifiziert bezüglich der Sprache. Für die ist es wirklich schwierig, den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden. Interessanterweise sogar in solchen Studiengängen wie Computer Science, wo man sagen würde, das sind IT-Fachkräfte, die müssten doch unglaublich nachgefragt sein vom deutschen Arbeitsmarkt. Und hier beobachten wir tatsächlich auch eine gewisse Inflexibilität. Und überlegen jetzt, ob wir so ein Angebot machen, dass wir unsere Alumni noch stärker auch begleiten dann, wenn sie also ein Studium abgeschlossen haben und wir ihnen noch im Nachhinein sozusagen verstärkt Deutschangebote, Deutschkurse anbieten, was wir sowieso jetzt schon tun während des Studiums, aber eben dann auch noch für die Alumni. So, dass man den Firmen dann beispielsweise anbieten kann, 4 Tage pro Woche arbeiten, zunächst einmal vor allem auf Englisch, aber parallel einmal pro Woche dann ein intensiver Deutschkurs. Und nach unseren, dem, was wir uns da überlegt haben, müsste es möglich sein, nach einem Jahr dann ein Deutsch, also ein Fachdeutsch zu erreichen, was absolut möglich macht, dann in der Sprache auch zu arbeiten. Und ich finde, über sowas müsste man viel mehr nachdenken, also an der Schnittstelle Universität zu Unternehmen und die Unternehmen auch einladen, hier mitzumachen und das zu unterstützen.
Also Alumni begleiten kann ich Ihnen nur sagen, super Ansatz, finde ich ganz hervorragend. Könnten wir jetzt nochmal sozusagen in die Herkunftsländer zoomen, würden wir jetzt aber natürlich einen ganz neuen Bereich aufmachen, nämlich das Thema Goethe-Institute. Da haben wir ja auch durchaus Probleme, zu wenig Deutschlehrer in vielen Ländern. Auch da müssen wir besser werden, ja, und müssen auch mehr Menschen, also nicht nur eben in Deutschland, weil ich finde den Ansatz super, den Sie da präsentieren, finde ich sehr gut. Aber wir müssen eben auch schauen, wie können wir die deutsche Sprache im Ausland noch besser anbieten, noch mehr unterrichten. Und da hören wir eben auch immer wieder von den Goethe-Instituten. Die Nachfrage ist riesig, Deutsch zu lernen in vielen Ländern, aber die Zahl der Lehrkräfte ist begrenzt. Und das ist auch sicherlich was wir uns als Politik vornehmen müssen, hier in die richtige Richtung zu gehen.
Ins Ausland geschafft hat es unser Hörer Herr Gocht-Zech, aber Sie rufen uns jetzt aus Halle an. Hallo Herr Gocht-Zech.
Ja, hallo, genau. Ich habe ein Erasmus-Praktikum gemacht nach meinem Studium, bestand die Möglichkeit und bin damit ein Jahr lang in Irland gewesen, was eine sehr spannende Erfahrung für mich gewesen ist. Das Schöne an einem Praktikum ist, man lernt die Locals, also die Leute vor Ort ein bisschen besser kennen, als es vielleicht bei einem Studium der Fall ist. Muss sich aber dann so ein bisschen die anderen internationalen Studenten halt zusammensuchen. Fand das aber eine sehr spannende Erfahrung und da halt so ein bisschen die komplette Breite abdecken zu können damit mit dieser Erfahrung.
Mhm. Praktikum, Herr Geifes, wie von Herrn Gocht-Zech, das wird dann nochmal extra gefördert im Erasmus-Plus-Programm?
Also das Erasmus-Plus-Programm fördert den Aufenthalt zum Studium im Ausland, zum Praktikum, aber auch für Dozenten und Dozentinnen der Hochschulen und Verwaltungsmitarbeiter. Das ist sehr wichtig, damit auch die Betreuung der ausländischen Studierenden dann an der Universität Bonn so hervorragend funktioniert, wie es funktioniert. Es adressiert alle Angehörigen der Hochschulen. 85% der Studierenden gehen zum Studium raus, 15% zum Praktikum. Und was Herr Gocht-Zech anspricht, ist noch eine Besonderheit, dass man, wie gesagt, nach Abschluss des Studiums nochmal bis zu einem Jahr ein Praktikum im Ausland machen kann, was ich sehr spannend finde. Besonders Kunsthochschulen nehmen das besonders häufig in Anspruch.
Wenden Sie es jetzt in Ihrem Beruf an, auch direkt Ihre Erfahrungen aus Irland?
Ja, ich habe ursprünglich Elektrotechnik studiert, habe dann aber in Irland so ein bisschen mehr angefangen, in die Informatikrichtung zu gehen, bin jetzt Informatiker und also auch nach einer Promotion in die Richtung dann. Und natürlich die Englischkenntnisse, die haben mir unglaublich weitergeholfen. Einfach, dass viele sprechen, wenn man da gewesen ist, ist im internationalen und im Wissenschaftsbereich auf jeden Fall hilfreich gewesen.
Vielen Dank für Ihren Anruf aus Halle. Und aus Hamburg meldet sich Felix Ferkau. Ich grüße Sie in unserer Runde.
Ja, hi, Felix aus Hamburg hier.
Ja, was ist denn Ihre Erfahrung mit dem Auslandssemester?
Also ich bin auch im Bachelor ins Ausland gegangen und muss sagen, genau, dass es mir einfach enorm viel gebracht hat für meine Vita. Und ich bin nach Südkorea gegangen im vierten Semester. Und ich muss sagen, vorher war ich wahrscheinlich eher so der Durchschnittsstudent, aber genau, dieses Auslandssemester hat einem dann irgendwie so einen Selbstbewusstseinsschub gegeben. Man hat, wie gesagt, seinen Lebenslauf so ein bisschen frisiert, einfach viel Erfahrungen da gesammelt. Und es war einfach natürlich toll, in diese asiatische Kultur da einzutauchen.
Was hilft die Ihnen denn heute noch, Herr Ferkau?
Genau, also einmal natürlich ist es immer schön, da irgendwie Geschichten zu erzählen, die man so aus den Erfahrungen, die man gemacht hat. Aber besonders geholfen hat mir eigentlich, dass es neben den kulturellen Erfahrungen einfach auch ein guter Aufhänger war, später nach dem Studium und auch für Praktika in Bewerbungsgesprächen. Also letztlich ist es so, wenn man sich bei einem Unternehmen vorstellt oder im Gespräch ist, dann muss man seinen Lebenslauf wie eine kohärente Geschichte erklären, und wenn man dann halt sagen kann, dass man im Ausland war und was man da so erlebt hat und auf welche Hindernisse, Herausforderungen man da möglicherweise gestoßen ist, dann ist es natürlich immer irgendwie toll, weil man sich und seine Geschichte da ja auch, seine Biografie auch immer so ein bisschen verkaufen muss, ja.
War es schwierig, ranzukommen an die Förderung?
Das war tatsächlich gar nicht so schwierig. Also ich habe damals in Göttingen studiert. Und die haben natürlich auch ein International Office und die haben einem da sehr gut beigeholfen, haben einen unterstützt bei den Anträgen, auch beim Kontakt oder bei der Herstellung des Kontakts mit der Hochschule im Ausland. Und das hat sehr gut funktioniert. Und das habe ich eigentlich auch von meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen so erfahren.
Wie ist es in Bonn? Vielen Dank für Ihren Anruf aus Hamburg. Frau Fuchs-Bodde, wer anklopft beim International Office, der wird gefördert?
Genau, also wir haben einen Fördertopf und den versuchen wir immer maximal dann für diese einzelne Förderphase so sozusagen die Tranchen so zu schneiden, dass möglichst viele Leute auch ins Ausland gehen können. Da haben wir dankenswerterweise vom DAAD und auch innerhalb des Erasmus-Programms Steuerungsmöglichkeiten an der einzelnen Universität. Und wir versuchen wirklich jedem, der ins Ausland gehen möchte, das auch zu ermöglichen.
Wie es um den universitären Auslandsaufenthalt steht, das war unser Thema in Campus und Karriere. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagt Henning Hubert. Besonders danke ich den Gästen Katharina Fuchs-Bodde vom International Office der Universität Bonn, dem Bildungspolitiker Alexander Föhr von der CDU-Bundestagsfraktion, er war uns zugeschaltet aus Heidelberg, und Stefan Geifes, Direktor der Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im DAAD. Wir haben, fällt mir gerade auf, über Europa gesprochen. Wie sieht es mit dem Ausland aus? Kommt das auch vor, Frau Fuchs-Bodde?
Das außereuropäische Ausland. Unbedingt. Da haben wir auch zahlreiche Programme und Angebote und das interessiert die Studierenden sehr.
Gibt es auch.
Das Erasmus Plus Programm ist seit 2 Jahren auch weltweit geöffnet. Man kann nicht nur innerhalb Europas mobil sein, sondern auch in die ganze Welt gehen damit.
Gut, dass wir das nicht auch noch vergessen haben. Und nach uns Corso heute mit Anja Buchmann. Ein Thema frischer Jazzrap und mehr aus Chicago.